Herzlich willkommen zu Gesichter und Geschichten. Mein Name ist Willem Ahrendt und ich bin heute in Westend in Berlin gelandet, und zwar im Kloster St. Gabriel, das wiederum bei der Pfarrei Heilig Geist angesiedelt ist, beziehungsweise zumindest sich die Räumlichkeiten teilt. Und ich habe mich heute getroffen mit Schwester Tildis.
Ja, stimmt.
Wir sind hier in einem Haus, was in den 30ern gebaut worden ist. Um nicht zu sagen, 1934 war die Grundsteinlegung und 36 zog dann hier die Gemeinschaft ein.
Ja.
Was waren denn da die Überleggründe, hier nach Berlin zu kommen?
Prälat Lichtenberg hatte in Amerika beim Weltkongress, Eucharistischen Weltkongress, unsere Schwestern in Philadelphia besucht. Und er hat gesagt, solche Schwestern müssten wir nach Berlin holen, die Gottes Segen herabrufen auf die Stadt. Und auf der Heimreise von Philadelphia ist er gleich zum Mutterhaus nach Steyl gefahren. Und unterwegs hat er, ohne zu wissen, die Generaloberin mit ihrer Assistentin getroffen und hat gefragt, wie er zu den Schwestern kommen konnte. Und dann hat sich herausgestellt, dass das schon die Generaloberin war, die auch von einer Visitation zurückkam. Und ist dann mit denen zum Mutterhaus gegangen und hat gleich sehr gebeten, ob Schwestern nach Berlin kommen konnten. Und das hat dann sofort angefangen mit den Verhandlungen über den Bischof. Das dauert ja alles eine Zeit. Und bis es denn 1934 soweit war, dass die Grundsteinlegung sein konnte. Und Prälat Lichtenberg der hat dieses Haus sozusagen gegründet. Mhm. Und nachher kam er immer wieder zu den Gelübdefeiern der Schwestern, als dann die ersten sechs schon hier waren. Das waren noch ziemlich junge Schwestern. Die haben ihr dann noch ihre weiteren Gelübde abgelegt. Er bis zu seiner Verhaftung ist ja immer wieder nach hier gekommen, weil er sagte, das ist so wichtig für die Stadt Berlin, dass betende Schwestern da sind. Und unsere Generaloberin hat auch gesagt, Berlin braucht betende Schwestern, selbst wenn wir nicht lange da bleiben könnten. Da sollen Schwestern hin, die beten und opfern für die Stadt Berlin, ja für ganz Deutschland, für die ganze Welt, aber doch auch besonders für Berlin.
Mit Prälat Lichtenberg meinen Sie Bernhard?
Ja, Bernhard Lichtenberg, ja.
Den damaligen Dompropst?
Ja, Dompropst, ja.
Nun haben Sie es eigentlich schon angesprochen, anbetende Schwestern. Was sind denn anbetende Schwestern?
Es gibt Bittgebet, es gibt Dankgebet, Lobgebet, und die höchste Art ist wohl Gott anbeten, weil viele Menschen sich keine Zeit nehmen oder keine Zeit haben. Deshalb ist es unsere besondere Aufgabe, auch stellvertretend für andere Gott anzubeten. Und wir tun das besonders in unseren Anbetungsstunden vor dem Allerheiligsten. Wir haben ja auch Tag und Nacht das Allerheiligste ausgesetzt in der Monstranz. Das ist nicht in allen Orden so, aber in unserer Kongregation ist das immer.
Wie muss mir das konkret vorstellen? Sie haben Tag und Nacht das Allerheiligste ausgesetzt. Ja. Also steht tatsächlich den ganzen Tag die Monstranz offen im Kirchenraum? Oder wo steht die?
Über dem Tabernakel für gewöhnlich, aber je nachdem, wie die Kirchen gebaut sind. Also immer ist wenigstens eine Schwester da, wenn mehr Schwestern im Kloster sind. Früher waren wir immer zu zweit bei Tag und Nacht. Nur wenn das Chorgebet gebetet wird, dann kniet keine in der Anbetung, aber da sind halt alle in der Kirche, nicht? Und das geht Tag und Nacht ununterbrochen durch. Und hier bei uns, weil wir jetzt schon weniger sind, da halten auch Laien, Leute von draußen, abends von 8 bis 10 die Anbetung.
Aber das bedeutet jetzt, wenn ich jetzt in die Kirche reingehen würde, wäre da jemand, die Kirche wäre offen? Und
ja, dass wenigstens eine Schwester da ist und betet, ja.
Und Sie haben es gerade gesagt, damals waren es 6 Schwestern.
Heute? Zu Beginn, ja, heute sind wir 17 Schwestern. Vor 2 Wochen ist noch eine von Polen dazugekommen. Aus unserem Orden nach hier versetzt worden. Wir können versetzt werden in ein anderes Haus oder auch in ein anderes Land.
Vor einer Stunde hätte ich noch gesagt, 17 Schwestern in einem Kloster mitten in Berlin, war nicht so schlecht. Aber wenn Sie sagen, Sie haben da quasi so einen gut geordneten Schichtdienst, dann ist das ja doch wieder relativ wenig, oder?
Ja, doch. Wir waren früher auch mehr. Und da war es noch einfacher, ununterbrochen Anbetung zu halten. Und jetzt war auch schon mal wieder eine Schwester krank. Mhm. Dann wurde schon etwas knapp, um nachts die Anbetung weiterzuhalten. Aber wir haben es ununterbrochen weitergehalten.
Ununterbrochen seit 1936?
Na, im Krieg, da ist mal unterbrochen worden. Aber ich bin jetzt nicht ganz sicher. Aber die haben auch im Keller weiter Anbetung gehalten. Erst im Saal und dann war das noch zu gefährlich, dass durch die Fenster Granatsplitter reinkam. Und dann ganz in dem gesichertsten Raum, wo nur zwei ganz kleine Fenster sind, da haben die Schwestern weiter Anbetung gehalten. Ja. Nur bin ich nicht sicher, ob es da ununterbrochen war im Krieg. Da waren auch einige Schwestern durften, wer zu viel Angst hatte, durfte noch Berlin verlassen, hatte die Generaloberin erlaubt. Mhm. Und ich weiß nicht, einige Schwestern sind noch mit dem letzten Zug rausgefahren nach Driburg, Westfalen. Und die anderen haben gesagt, wenn wir jetzt gehen, dann kommen wir nie wieder nach Berlin. Wir bleiben hier, die Leute von Berlin müssen auch hier bleiben und sind geblieben. Und es ist so, wir wären wahrscheinlich nicht wiedergekommen, wenn die damals nicht durchgehalten hätten. Und die haben unten im Keller weiter gelebt und Anbetung gehalten, Nötigste für sich selbst gemacht.
Und seit wann sind Sie denn hier?
Jetzt bin ich 8 Jahre hier als Oberin. Aber ich war schon 12,5 Jahre hier von 1993 bis 2005. Und dann war ich 3,5 Jahre in Bad Driburg und dann vor 8 Jahren hat man mich wieder nach hier gerufen.
Also sind Sie jetzt schon 24 Jahre im Orden oder noch länger?
Nein, schon noch viel länger. Ich bin, jetzt ist 17, 46, 57 Jahre bin ich im Orden. Nee, warten wir mal, 59 eingetreten, das ist 41 und 17. Es werden 58 Jahre, aber im November war das, ja.
Schlecht. Kann nicht jeder behaupten. Also 58 Jahre ein und dieselbe Sache durch.
Ja.
Und kommen wir doch mal zu Ihnen so ein bisschen. Sie kommen nicht aus Berlin, sondern Sie kommen aus NRW.
Ja, Nordrhein-Westfalen, Ostwestfalen-Lippe, sagen wir. Das sind so kleinere Städte und dann dazwischen ganz kleine Ortschaften. Aber eine schöne Gegend, gebirgig, nicht so weit vom Sauerland entfernt. Und da ist auch ein Badeort Bad Driburg, wo Kurgäste aus ganz Deutschland immer hinkommen und von der Kasse Ria verschrieben bekommen, die dann auch immer zum Kloster kommen und mit uns beten oder Fragen stellen über unser Leben. Nicht?
Ja. Wenn Sie von 59 Jahren eingetreten sind, dann waren Sie wie alt?
Ich war 22, gut 22. Im Januar wurde ich 23. Im November bin ich eingetreten. Aber ich hatte meine Annahme schon für ein Jahr früher, genau ein Jahr früher. Und war auch fest entschlossen. Und dann ist meine Mutter vom Wagen gefallen. Und die musste von einem Krankenhaus ins andere. Mhm. Und es war niemand da, wer für zu Hause sorgen konnte. Und dann war es für mich klar, ich konnte einfach nicht gehen. Als der Tag des Eintritts kam, 5. November 1958, da war sie noch in Bielefeld im Krankenhaus. Und das war einfach unmöglich. Und dann habe ich nur gewusst, ich muss warten, wusste aber nicht, wie lange. Mhm. Wenn mir einer gesagt hätte, genau ein Jahr später kannst du gehen, dann wäre das nicht so schwer gewesen. Aber diese Ungewissheit, das war mir sehr schwer. Aber ich wusste einfach, ich kann ihn nicht im Stich lassen. Mutter, zweite Vater, ich hatte einen Stiefvater, unser Vater war früh gestorben. Mhm. Und einen Halbbruder, einen richtigen Bruder, einen Halbbruder. Und wir haben uns aber immer sehr gut verstanden bis heute. Meine Brüder sind sehr treu, der Richtige und der Halbbruder. Wir machen keinen Unterschied, die kommen gerne und besuchen uns. Der eine kann jetzt nicht mehr die weite Fahrt machen, aber der andere kommt sehr gerne.
Was bewegt einen denn im Jahre 1958, wenn man 22 Jahre alt ist, in ein Kloster einzutreten?
Ja, das ist Berufung. Das ist schwer zu sagen. Also ich wollte ursprünglich Missionsschwester werden. Mhm. Der erste Gedanke war so, als ich ungefähr 13 Jahre war, da hatte ich mal vom heiligen Bonifatius gelesen, dass der England verließ und übers Meer kam. Und irgendwie dachte ich, das möchte ich auch, in die Mission gehen, für Menschen da sein. Aber ich konnte mir nicht so richtig vorstellen. Und als die Volksschule zu Ende ging, dann habe ich die Handelsschule besucht. Und als ich ein Jahr da war, dann musste ich in Driburg was erledigen und ging zu unserem Kloster herauf. Da ging ich öfter hin, um da still zu beten in der Kapelle. Und dann war eine Schwester am Fenster. Normal zeigen wir uns gar nicht am Fenster, aber ich ging auf das Kloster zu und die schaute mich so an. Dann dachte ich, vielleicht betet die jetzt, dass ich hier eintreten soll. Du kannst ruhig beten. Ich komme hier nicht hin. Ich gehe in die Mission, habe ich gedacht. Und zwei Tage später, als die Handelsschule wieder anfing, nach einem kurzen Ferien, wir gingen dann immer um 12:45, wenn der Unterricht zu Ende war, immer noch kurz zur Stadtkirche, meine Freundin und ich. Und dann war es mir zum ersten Mal, als wenn ich eine innere Stimme hören würde, du sollst da eintreten. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen. Ich sagte, nein, ich will doch Missionsschwester werden. Ich will in Mission. Ich will was leisten. Aber der Gedanke kam immer wieder. Dann habe ich meine Freundin gefragt, nein, sagt sie, du bist besser für einen tätigen Orden, für die Mission. Dann habe ich lange überlegt, gebetet. Und dann habe ich aber doch das zweite Jahr Handelsschule zu Ende gemacht, die Abschlussprüfung. Und inzwischen hatten wir mal die Missionsschwestern besucht nach einem Ausflug. Und die hatten mir auch Papiere geschickt. Wenn ich Interesse hätte, könnte ich die ausfüllen. Mhm. Und ich habe immer noch auf meine Freundin gewartet und der Vater wollte das noch nicht. Dann habe ich es wieder aufgeschoben. Und dann nach Weihnachten habe ich gesagt, bald ist Abschlussprüfung, Ostern, denn irgendwas müssen wir. Ich schicke jetzt meine Papiere hin, allein. Mhm. Und habe ich hingeschickt und jeden Tag bin ich zur Post gegangen und kam keine Antwort. Und schließlich sagte meine Mutter, als ich meine Papiere abgeschickt hätte, dann wäre das so schwer gewesen, dass ich gehen wollte. Dann hätte zu unserem Pfarrer gebeten, der sollte zum Kloster schreiben, ich würde nicht kommen, es wäre für meine Mutter zu schwer. Ja. Und deshalb haben die nicht geantwortet. Aber dann schließlich kam doch ein Brief, wenn ich noch Interesse hätte, sollte ich mich selber vorstellen. Ich bin dann hingefahren. Das war kurz vor der Abschlussprüfung. Und dann haben die gefragt, was ich werden wollte. Dann habe ich gesagt, entweder Kindergärtnerin oder Lehrerin. Mhm. Und bei Kindergärtnerin, da galt die Handelsschule so wie mittlere Reife ungefähr. Mhm. Dann hätte ich noch ein Jahr Haushaltungsschule oder Landfrauenschule und zwei Jahre Kindergartenseminar gebraucht. Und für Lehrerin habe ich gesagt, das ist natürlich länger. Ach, haben sie gesagt, das kommt gut aus. Wir haben eine Landfrauenschule im Münsterland, da können Sie erst mal ein Jahr hingehen, dann können wir weitersehen.
Was ist denn eine Landfrauenschule? Und
Landfrauenschule, ja. Das war so ähnlich wie Haushaltungsschule, aber doch ein bisschen noch mehr spezialisiert. Die waren eigentlich alle älter. Manche hatten schon einen Freund, wollten bald heiraten, dass sie gut vorbereitet waren. Und mir war das gar nicht recht. Ich wollte viel lieber richtig gleich weiter studieren, aber ich habe nichts gesagt. Ich bin da hingegangen. Und als ich ein halbes Jahr da war, dann haben sie mich wieder gefragt und dann sagte ich, ich möchte doch lieber noch richtig studieren für Lehrerin. Und dann haben sie gesagt, ja, wäre nichts, wäre ganz gut. Aber dann haben sie in Steyl angefragt, in Holland, da gibt's Aufbaugymnasium. Mhm. Und die haben gesagt, ob es nicht besser wäre, ich wäre schon jetzt 18, dass ich erst eintreten würde und dann mit dem Studium nochmal anfangen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte doch lieber noch wieder in Ferien nach Hause gehen, mhm, weil mit 18 schon für immer Abschied nehmen, weil es war mir doch ein bisschen schwer.
Ja.
Da waren sie einverstanden. Und eine andere, die war da auch zugekommen, wir beiden sind dann mit 18 nach Steyl gegangen. Und die ersten Wochen waren wir, das war so eine Vorschule, nannte sich das, so eine Zusammenfassung. Mhm. Und als ich dann 10 Tage da war, dann rief mich die Schulleiterin und fragte, wie es ging. Ich sagte, ach, das ist ja leicht. Manches habe ich schon von der Handelsschule, aber manches ist auch neu. Dann sagt sie, ach, wir haben gedacht, Sie können in die nächste Klasse gehen. Dann haben sie ein Jahr gespart. Mhm. Dann sagte ich, aber manches, Mathematik, das hatten wir nicht. Ja, dann können Sie Schwester sagen, dass Sie das noch nicht hatten. Ja, dann bin ich in die nächste Klasse gegangen und zuerst war es schon ein bisschen schwer, das, was ich nicht gehabt hatte. Aber dann habe ich das doch nachgeholt und dann war ich froh, dann hatte ich ein Jahr gespart. Und als ich anderthalb Jahre da war, dann kam wieder ganz stark dieser Gedanke, dass ich hier in ein Anbetungskloster eintreten sollte, wo ich da zu Hause schon dran gedacht. Ach so, das habe ich noch eben nicht gesagt. Zu Weihnachten bekam ich dann, als ich so am Überlegen war, wo ich mich melden sollte vor der Abschlussprüfung, bekam ich ein Heft von den Missionsschwestern. Da stand ein Kind, das sah so ernst aus. Da stand, ich bin noch nicht getauft. Und ein anderes, das strahlte, ich bin glücklich, ich bin schon getauft. Da habe ich gedacht, dies hin und her überlegen, Missionsschwester, Anbetungsschwester, jetzt ist Schluss. Ich will Menschen glücklich machen, ich werde Missionsschwester. Und das war entscheidend. Und jetzt, zweieinhalb Jahre später, kam das wieder ganz stark. Und zwar durch unsere Leiterin. Da sagte ich, ich bin am Überlegen, Anbetungsschwester, Missionsschwester. Dann sagte sie, ja, als Missionsschwester dienen wir Gott durch die Menschen. Und die Anbetungsschwestern gehen mehr diesen direkten Weg. Sie stehen noch vor der Entscheidung. Dann habe ich gedacht, vor der Entscheidung, ist das denn nicht selbstverständlich, dass ich Missionsschwester werde? Aber das hat mich dann nie wieder losgelassen. Dann bin ich bald wieder hingegangen und habe gesagt, ich wollte aufhören mit mittlerer Reife und dann eintreten bei den Anbetungsschwestern. Und dann sagte sie, nein, machen Sie erst weiter, den können wir immer noch sehen. Hm. Aber nach den anderthalb Jahren, dann habe ich wieder gesagt, ja, ich möchte doch lieber bei den Anbetungsschwestern eintreten, dann möchte ich auch nicht noch weitermachen bis Abitur. Und die Schulleiterin sagte, Sie dürfen ruhig weitermachen, auch wenn Sie da eintreten. Aber dann habe ich gesagt, nein, wenn ich nicht hier bei Ihnen bleibe, dann möchte ich aufhören. Ja, und dann war ich zu Hause und wollte nur bis Herbst mir noch ein bisschen verdienen, also von Ostern bis November. Mhm. Und dann fiel meine Mutter vom Wagen, was ich eben sagte, und von einem Krankenhaus ins andere. Und ich konnte einfach nicht. Und aber dann, ein Jahr später, dann war Mutter so weit, dass wir wieder das Normale machen konnten. Und da habe ich gesagt, jetzt kann ich gehen. Und dann haben manche gesagt, du hast so viel gearbeitet, erhol dich ein bisschen. Dann habe ich gesagt, bis jetzt wollte ich gehen, konnte nicht, jetzt kann ich und dann schiebe ich es auch nicht auf. Und dann habe ich mich wieder gemeldet und das war furchtbar schwer für meine Mutter, weil wir noch anderthalb Jahre wieder zusammen gewesen waren. Mhm. Aber sie hat nichts gesagt, aber mein Bruder sagte einmal, wenn du wüsstest, wie viel Mutter weint, dass du ins Kloster willst, du hättest keinen Mut zu gehen. Und als wir mal allein waren, dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mutter, du weinst immer, nicht alle, die ins Kloster gehen, bleiben. Die einen werden krank, die anderen möchten nicht bleiben oder den anderen wird empfohlen, dass sie nicht bleiben. Nicht alle bleiben. Und dann war meine Mutter einen Augenblick still und dann sagte sie, ich weiß jetzt schon, dass du nie wiederkommst. Dann habe ich gedacht, ja, das habe ich auch fest vor. Ja, und dann hat sie mich weggebracht, nach Düsseldorf, nach Steil. Und das war erst furchtbar schwer für sie, wenn die Briefe kamen. Es ist so einsam und der jüngste Bruder, der weinte, jetzt sind sie weg, beide weg. Aber, und dann nach einem halben Jahr, dann wurde meine Mutter so krank, dass sie ins Krankenhaus musste. Und dann haben alle gedacht, ist wieder niemand da, der für den Haushalt und Landwirtschaft und alles sorgt. Die muss sicher wieder nach Hause. Mhm. Aber mein Bruder sagte, ach, du bist glücklich, wir kommen irgendwie schon durch. Und meine Mutter war es sehr schwer. Und viel später habe ich gehört, dass die damalige Generaloberin zwei Schwestern Geld mitgegeben hatte. Mutter sollte sich eine Hilfe nehmen, dass ich im Kloster bleiben könnte. Hm. Das habe ich aber erst Jahrzehnte später gehört. Und meine Mutter, die hat das später reichlich zurückgegeben. Und ich bin doch geblieben. Und als ein Jahr um war, dann war Mutter so wieder ganz gut und sie konnte zu meiner Einkleidung kommen. Das war damals noch ein schönes, großes Fest. Heute ist das viel einfacher.
Jetzt müssen Sie vielleicht kurz erklären, was Einkleidung ist.
Einkleidung. Damals bekamen wir dann schon das rosa Kleid, also nach einem Jahr erste Prüfung sozusagen.
Das rosa Kleid, muss man dazu sagen, wir haben ja kein Bild. Ja. Sie tragen jetzt so einen rosanen Habit.
Ja. Nicht?
Und darüber so einen weißen Überwurf.
Und das soll auf den Heiligen Geist hindeuten, das rosa Gewand zur Freude stimmen. Und an den Heiligen Geist erinnern, Pfingsten ist die Farbe Rot. Ja. Rot wollte der Stifter nicht, das war ein bisschen zu grell, auffallend. Und deshalb rosa zur Freude stimmen, aber auch an Buße erinnern. Das ist der Sinn der rosa Farbe.
Ja, es gibt ja auch diese liturgischen Gewänder, die zweimal im Jahr in rosa getragen werden.
Ja, das ist der Letare und Gaudete Sonntag.
Genau, ne? Bitte, ich vergesse den Namen immer.
Das ist der Sinn. Ja, und nach einem Jahr bekamen wir damals schon das rosa Kleid, aber noch nicht das Kreuz. Heute bekommen sie das erst nach 3 Jahren Probezeit. Das ist geändert worden. Ja, und zu dieser Feier, die in der Kirche stattfand, dann war meine Mutter da und auch Patentante, mein jüngster Bruder und so weiter. Das war ein sehr schönes Fest. Nach einem Jahr war meine Mutter wieder so krank, dass alle meinten, ich könnte nicht bleiben. Aber ich bin doch geblieben. Und zum ersten Gelübden im Ganzen war das 3 Jahre nach dem Eintritt. Dann war Mutter wieder da mit anderen Verwandten. Und dann hat sie sich sehr gefreut und sagte, nächstes Jahr komme ich und dann besuche ich dich jedes Jahr einmal. Und ein Jahr später kam sie auch im September mit meiner Tante und sagte, jetzt komme ich jedes Jahr. Und Weihnachten, das war nach meinem zweiten Gelübden, dann ließ mich die Generaloberin rufen und sagte, was meinen Sie, warum ich Sie gerufen habe? Dann habe ich gesagt, wahrscheinlich eine Versetzung. Ja, wohin? Dann dachte ich, wenn ich jetzt Berlin sage und ich komme nach Driburg, wenn ich Driburg sage und ich komme nach Susterberg, dann habe ich gar nichts gesagt. Dann hat sie gesagt, wir dachten, Sie könnten wohl nach Argentinien gehen. Dann habe ich gedacht, oh, so weit. Und dann sagte sie gleich, müssen Sie aber viel für Ihre Mutter beten. Das wird bestimmt sehr schwer sein für Ihre Mutter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Hitze könnte ich nicht so gut haben, aber vielleicht wäre es auch nicht so heiß. Sagt sie, doch, es ist schon heiß. Aber dann haben sie mich noch für eine ganz gründliche Untersuchung zum Krankenhaus geschickt. Und am ersten Tag hat der Arzt gesagt, ach, ich weiß doch nicht, die hat so mit dem Kopf und mit der Hitze. Und dann sagt die Krankenschwester, die bei mir war, auch so schlimm ist das auch nicht. Und dann, nein, ich sollte noch mal Abend kommen, über Nacht da und wollte noch andere Untersuchungen machen. Und zweiten Tag sagen sie, ach, die ist ganz gesund, die können sie ruhig schicken. Ja. Und nachher sagte mir die Krankenschwester, wenn die Ärzte bei geblieben wären, dass es zu heiß wäre, dann wären sie zu den Philippinen, nach Baguio gekommen. Aber sie wären auf jeden Fall in die Mission gekommen. Ja, ich war denn. Aber das hat mir so gut getan, dass sie so viel Interesse hatten, mich erst nochmal untersuchen ließen, nicht einfach geschickt haben.
Gekümmert.
Ja. Und dann bin ich ganz gern gegangen, einerseits. Andererseits war es mir schon schwer. Meine Mutter, die bekam noch einen Herzanfall, als sie das hörte, und mein Bruder sagt, das ist nur, weil du so weit wegkommst, ne? Aber sie hat das überlebt, und ich bin dann mit einer philippinischen Schwester mit dem Schiff von Rotterdam nach Las Palmas erstmal, da war eine Station, dass wir ausgestiegen sind, und dann 18 Tage bis Brasilien, Santo Amaro und Sao Paulo. Und dann 2 Tage weiter nach Buenos Aires. Und dann nach 18 Tagen, das war außergewöhnlich schnell. Das Schiff war nicht so schwer geladen. Dadurch hat es aber auch gut geschaukelt.
Das ist ja dann so ein bisschen ein kleines Abenteuer auch gewesen, ne?
Ja, so ein bisschen schon.
Aber auch so ein bisschen das, was Sie ja eigentlich machen wollten. Sie wollten ja in die Ferne reisen, ja, in die Mission.
Das habe ich auch immer gedacht. Jetzt hast du ja doch noch was von dem Ersten, dass du Missionsschwester werden wolltest.
Ja.
Ja, und dann haben wir da das war neu gegründet, dieses Haus. Und wir sind dann feierlich eingezogen. Da waren 3 Schwestern vorher in einem kleinen Haus, haben diesen Bau überwacht. Und an dem Tag, als wir ankamen, sind wir dann feierlich eingezogen mit Prozessionen und mit Liedern, Gesängen, Priester und viele Leute, die ringsum wohnten. Ja, und dann fing das ganz bescheidene, stille Leben an. 6 Schwestern, ein großes Haus. Und ich habe nur geschaut, was alles an Zement und Farbe von Fenstern noch wegzumachen war und ein bisschen eingerichtet. Wir hatten ja nichts, was früher war. Wir hatten gar keinen richtigen Putzlappen. Man nimmt ja immer neue Sachen mit, wenn man in die Mission geht und ein neues Haus.
Ja,
aber das war ganz schön. Wir haben es gut verstanden. Aber die Sprache, ich musste ja noch lernen. Ich konnte ja kein Spanisch unterwegs, auf dem Schiff so ein bisschen gelernt, aber das war wenig.
17 Tage halt, ne? In 17 Tagen kann man keine Sprache lernen.
Ja, kann man keine Sprache lernen. Und die Schwester, die bei mir war, die konnte von zu Hause Spanisch. Nicht so gern. Die Mutter hat immer gesagt, sie soll Spanisch sprechen. Die wollte lieber Englisch, aber die konnte Spanisch. Und so konnte die sich helfen. Und mir war es eher schwer. Ich konnte nicht verstehen, wenn die Leute Wir hatten erst noch keine Klausur, dann kamen die Leute für die Messe und fragten mich, wann kommt der Pater? Und dann hatte ich raus, wenn sie fragen, wann kommt der Pater, dann habe ich nur gesagt, bald. Ne? Und wenn sie sagten, sie wollten beichten, dann habe ich gesagt, ja, er kommt gleich. So viel konnte ich denn, aber alles andere, dann bin ich gelaufen, habe einen anderen geholt. Ja, aber dann, als ich 2 Monate so da war, dann habe ich doch vom Hören schon besser gelernt. Und dann, als die Generalobrin in Steil hörte, dass ich keinen richtigen Unterricht hatte, ja, er sagt, nein, du musst richtig lernen. Und dann hatte ich 4-mal in der Woche eine halbe Stunde, konnte ich selber lernen. Mhm. Und 4-mal halbe Stunde, nee, die damalige stellvertretende Obrin hat dann abgehört oder mir gesagt. Und dann habe ich es ziemlich schnell gelernt. Als die Nächsten nach einem halben Jahr kamen, dann musste ich der schon so ein bisschen Unterricht geben.
Ja. Aber das hat funktioniert?
Ja, es ging. Später haben wir gesagt, wir hätten kaum eine gehört, die so schnell Spanisch gesprochen hätte wie ich. Ich spreche heute noch mit unserer Generalin Spanisch, obwohl ich dann schon manchmal suchen muss, wie das einzelne Wort im Spanisch ist. Aber im Ganzen können wir uns da ganz gut verständigen.
Und in Argentinien, muss man sich das dann so vorstellen wie hier? Also durchgehende Anbetung und so ein bisschen, ja, zurückgezogen, entweltlicht, oder?
Ja, das Leben ist genauso abgeschieden wie hier. Aber jedes Haus ist doch verschieden. Erstmal waren wir am Anfang 6 Schwestern, dann waren wir 8, 9 Schwestern. Da hatten wir dann 3-mal in der Woche nachts Anbetung und dann hatten wir nachher 4-mal in der Woche. Also das ging noch nicht rund um die Uhr, nicht? Mhm. Und über Tag hatten wir manchmal 2 volle Stunden. Und dann mit der Hitze, mit dem Klima, das ist schon ein Unterschied. Ja, ich konnte nie gut Hitze haben, manche konnten es besser haben. Aber man merkt das schon, wenn man im anderen Land ist und an der Pforte auch, die Leute kommen und sprechen und bitten ums Gebet. Oder kamen auch viele Arme an die Pforte, Butterbrot haben wollten oder ein bisschen Marmelade oder Fett.
Ja.
Jedes Haus ist anders, aber grundsätzlich ist genauso wie hier mit Gitter und abgeschieden und auch die Anbetung, soweit die Kräfte der Schwestern reichen, nicht bei Tag und Nacht.
Ich wollte eigentlich später nochmal drauf kommen, aber jetzt haben Sie schon angesprochen. Das abgeschiedene Leben. Können Sie mal so ein bisschen beschreiben, wie so ein typisches Anbetungskloster aussieht?
Ja, erstmal, das Gitter ist ein Zeichen für diese Abgeschiedenheit. Es gibt Klöster, wo kein Gitter ist, aber das gehört zu unserem Leben dazu. Ein Zeichen der Abgeschiedenheit. Das heißt, wir gehen nur heraus, wenn wir zum Arzt müssen oder wenn wir versetzt werden in ein anderes Kloster. Mhm. Also nur in ganz besonderen Fällen verlassen wir das Haus. Und dafür ist das Gitter ein Symbol. Zum Beispiel nicht für Einkäufe, normale Einkäufe. Die großen Bestellungen, die machen wir per Fax bei einer Firma und die bringen einmal im Monat einen großen Lastwagen, Zucker, Mehl und so weiter. Mhm. Wenn eine Uhr mal neue Batterien braucht, dann ist ein Herr, der öfter kommt und sagt, haben Sie Post zu geben oder soll ich irgendwas, so kleinere Sachen. Das ist ehrenamtlich, die das für uns machen, ne?
Also aufgrund dieser Abgeschiedenheit, wie Sie es nennen, ist man auch viel auf Hilfe von außen angewiesen, ne?
Auch, ja. Aber wir haben eigentlich immer gute Menschen, die von sich aus gerne helfen. Hm. Ja, wenn es keiner machen würde, dann würden wir etwas für geben. Aber im Allgemeinen findet sich fast überall jemand, der ganz gerne das macht, ne? Einmal im Tag vorbeikommt, vor allem wenn Briefe zur Post gebracht werden müssen. Wenn es nur Briefkasten ist, dann kann man schon jedem die Briefe mitgeben. Aber wenn besondere Sachen sind oder größere oder Päckchen oder sowas, ne, dann muss man schon zur Post schicken.
Also ich beschreibe mal kurz, wie zumindest dieses Haus ist. Man hat vorne die normale Kirche.
Ja.
Die ist ja offen.
Ja.
Und dann hat man an einem Seiteneingang eine Tür mit einer Klingel, da kann man klingeln und dann wird eine Tür geöffnet und dann kommt man in so eine Art Flur.
Ja.
Und an dem Flur sind 9 Türen. Normalerweise würde man erwarten, dass man durch eine dieser Türen durchgeht und dann jemandem direkt gegenübersteht. Ja. Aber nein, da ist dann tatsächlich, ich finde, Gitter klingt so schlecht, so negativ, so böse. Ja, da ist dann so eine Raumtrennung. Ja. Man kann die Leute zwar sehen, man kann ihnen die Hände geben, aber man kann halt nicht in diesen Klosterbereich hinein. Ja. Und deshalb sitzen wir auch gerade quasi in einem Zimmer, aber getrennt.
Ja.
Und Sie haben auch vorhin gesagt, Sie zeigen sich nicht an den Fenstern. Also Sie gucken auch nicht aus dem Fenster, um mal zu gucken, was da
ich
passiert.
Ich schaue mal rauf, die Bäume, die kann ich immer sehen, die Tannen.
Aber ansonsten sind die Fenster hier alle so ein bisschen bunt und sie lassen zwar Licht durch, aber man kann nicht durchgucken.
Ja, ja.
So ein bisschen milchglasartig.
Ja, ja.
Und das ist im ganzen Haus so.
Ja.
Und selbst der Klostergarten, den ich gestern zumindest durch das geöffnete Fenster mal gesehen habe, der ist ja ganz schön, aber von der Straße kann man ihn nicht sehen, weil da eine hohe Mauer ist.
Ja.
Fühlt man sich dann nicht manchmal so ein bisschen alleine oder verloren?
Ja, ich weiß nicht, ich habe es nie so empfunden, aber ich habe wohl erlebt, dass eine junge Schwester, die eingetreten war, nach ein paar Wochen sagte, die Leute können sonntags nach der Messe wieder raus und ich kann nur durch den Garten gehen. Das ist mir zu eng und die ist dann auch nicht geblieben. Nicht?
Ja.
Ich habe es nie so empfunden. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt im Klostergarten oder im Haus. Mhm. Aber ich glaube, das ist Beruf. Und wer das nicht gut haben kann, der wird auch nicht bleiben. Das wäre auch zu schwer, denn der Raum ist schon sehr eng, auf dem wir leben. Und auch die Gemeinschaft, wir sind ganz aufeinander angewiesen, nicht?
Ja, ja.
Ist wie eine Familie und trotzdem ist doch noch
eine große Familie.
Eine große Familie, ja.
Und wie ist das? Sie können dann ja anscheinend auch gar nicht irgendwie die Familie besuchen. Die Familie muss immer herkommen.
Ja.
Und wie ist denn so ein Familienbesuch? Dürfen die dann in der Klause sein oder werden die extern untergebracht?
Nein, wir haben drei kleine Zimmerchen hier im Haus oben. Und da können die dann übernachten, schlafen. Und in der Zeit, wo wir nicht in der Kirche sind, gehen wir dann so hier oder nebenan zum Sprechzimmer und unterhalten uns. Hm. Und wenn sie erst mal kommen, dann finden sie immer das Gitter sehr trennend und schwierig.
Ja, das glaube ich.
Aber nachher, da merken die gar nicht, dass ein Gitter da ist. Wir unterhalten uns so ungezwungen.
Also auch die Familie darf gar nicht in die Klause?
Nein, die bleiben auch genauso wie wir alle Besucher im Sprechzimmer. Meist gehen sie einen Tag dann in die Stadt, morgens frühstücken, dann gehen sie in die Stadt und kommen gegen Abend wieder. Aber die anderen Tage, dann sprechen wir genau ab. Dann komme ich aus der Kirche, 3:45. Ja, dann bin ich wieder hier. Mein Bruder, brauchst nur sagen, wann du kommst, dann sind wir wieder hier. Die kommen sehr gerne. Und ich freue mich auch immer, dass sie gerne kommen. Nicht?
Denn
das haben sie von meiner Mutter auch übernommen, dass die immer so besorgt war und gerne kam und immer was mitbrachte für alle Schwestern. Und das haben die so, als Mutter starb, haben beide Brüder gesagt, brauchst nicht denken, dass jetzt keiner für dich sorgt, wir sorgen für dich. Das brauchen sie nicht, aber das tun sie gerne und haben sie auch immer treu beibehalten.
Ja,
ja, wirklich, das ist sehr schön.
Ich stelle mal noch mal so eine naive Frage. Ihre Mutter ist gestorben. Konnten Sie da so einen Urlaub machen?
Nein, unsere Nachbarin, die ist auch ins Kloster eingetreten, in einen tätigen Orden. Hm. Wenn die Mutter krank war, die durfte dann immer schnell nach Hause kommen.
Ja, genau, so kenne ich das auch.
Ja, nein, bei uns nicht. Und das war schon manchmal für meine Mutter schwer. Die konnte immer kommen und die war oft krank. Und auch beim Sterben, wir sind nicht dabei. Meine beiden Brüder waren bei und der eine hat mich angerufen, der andere ist bei Mutter geblieben. Und dann hat der Arzt gesagt, vielleicht kommst du doch noch. Ich war nur 14 Kilometer entfernt von dem Krankenhaus. Und dann sagte mein Bruder, nein, sie darf nicht kommen. Aber wir wissen das schon vor dem Eintritt und da irgendwie setzt man sich damit auseinander. Für die Eltern selbst ist es schwerer als für uns, obwohl für mich war es auch nicht leicht, wenn ich weiß, Mutter, die ist schwer krank und ich kann nicht hin. Ne?
Na, das glaube ich.
Aber ich weiß nicht, das ist irgendwie auch die Gnade Gottes, die dann hilft. Die anderen, die tätigen Orden, die gehen dann fast alle nach Hause. Ne? Und das kann ich auch verstehen. Das, aber wir hatten mal eine Umfrage, ob die Schwestern dafür sind, dass wir das Gitter beibehalten oder dass wir beim Tod der Eltern nicht nach Hause gehen oder dass wir, ob wir sinnvoll finden, auf Heimaturlaub zu verzichten. Mhm. Und dann haben alle Schwestern bis 35 Jahre, damals waren noch viele junge, die waren 100% dafür. Und nur nach 35, da waren so einzelne, aber ganz wenige, die nicht dafür waren. Aber dann haben wir gesagt, wenn die Jungen alle dafür sind, auch alle anderen für diese ganz Einzelnen, dann haben wir das gelassen. Und später ist auch immer wieder die Frage gestellt worden. Und da waren immer wieder alle dafür, das doch sinnvoll finden. Nicht, dass wir nicht nach Hause wollen, das wäre verkehrt, nicht?
Ja.
Aber dass wir es sinnvoll finden, zu verzichten.
Mhm.
Und das sage ich auch heute noch genauso, mhm. nicht? Obwohl ich sehr an meiner Mutter hing und auch an meinen Brüdern.
Mhm.
Aber ich meine, das ist ein Verzicht, aber doch, es hat einen tiefen Sinn. Dadurch, dass wir ganz abgeschirmt leben, sollen wir uns mehr auf Gott und ja auf das Gebet konzentrieren.
Mhm.
Das ist auch, wir sehen auch kein Fernsehen, nur mal, wenn ganz besondere Sendungen sind und der Papst mal Berlin kommt oder so.
Mhm.
Aber nur ganz besondere Sendungen, sonst nicht. Und Radio, ja, einmal am Tag können wir die Nachrichten hören. Zeitungen mhm. haben wir wohl und Zeitschriften haben wir auch eine ganze Reihe von da aus. Und wenn was Besonderes ist, dann rufen uns die Leute an und sagen das schon am Telefon, dass wir hören schon genug. Ne? Und
ja.
denn wir haben auch ein Briefapostolat. Die Leute schreiben uns ihre Anliegen und wir beantworten diese Briefe ganz persönlich.
Mhm.
Und das sind wirklich, einer schrieb einmal, ich habe es noch keinem erzählt, aber Ihnen kann ich schreiben, weil ich weiß, dass Sie schweigen und dafür beten. Manche Familien, die stehen Jahrzehnte mit uns in Verbindung. Vor kurzem rief noch eine Frau an, mein Sohn ist 45. Wir haben bei ihnen immer angerufen, haben geschrieben, sie möchten beten, dass wir ein Kind bekommen. Jetzt ist er 45 und wir haben 7 Jahre gewartet, bis er geboren wurde, also über 50 Jahre. Und die Frau ruft an, dann schreibt sie einen Brief, dann legt sie Geld bei oder überweist was. Aber das ist ganz freiwillig, wie die Einzelnen das möchten. Aber das ist schon auch für uns ein Apostolat, dass die Menschen sich aussprechen können am Telefon oder Brief schicken und schreiben und dass wir darauf antworten. Nicht?
Also auch ein wichtiger Teil des Alltags.
Ja, auch ein wichtiger, das ist einer unserer Aufgabenbereiche auch. Wir hatten früher hier auch eine große Hostienbäckerei.
Ach, hier auch?
Ja, und wir viele Jahre sind die Pfarrer und Küster und Schwestern gekommen. Und 94, ich weiß noch, wie wir die auflösen mussten, das war sehr schwer. Die kamen alle, so viele Jahre haben wir hier Hostien geholt und jetzt können wir nicht mehr kommen. Aber damals wurden wir schon etwas weniger Schwestern. Und dann ging es darum, entweder wir behalten unsere älteren Schwestern im Haus und pflegen die selbst und schließen die Hostienbäckerei oder wir behalten die Hostienbäckerei und die Schwestern, wenn es schwere Pflegefälle sind, in ein Heim. Und dann
das geht dann schon?
Ja, und dann haben wir doch entschieden, nein, dann wollen wir doch lieber die Hostienbäckerei aufgeben. Die Eisen sind nach Afrika gegangen zu Schwestern, die noch brauchen.
Mhm.
Und wir haben damals hatten wir gerade wirklich einen Krankenstock, so ziemlich voll mit eigenen Krankenschwestern. Aber dann sind viele ziemlich schnell gestorben. 4 in einem Jahr, im nächsten Jahr nochmal 4. Aber dadurch haben wir die Hostienbäckerei aufgegeben. Manche Häuser haben auch Kartenherstellung, die sehr schön mit Kunstschrift beschrieben sind. Manche haben auch Übersetzungsarbeiten oder Druckarbeiten. Das geht je nachdem, wie die Lage ist und wie man das kann. Nicht?
Mhm.
Früher haben sie hier mal auch was gefaltet. Das war beim Krieg, wo man immer etwas machen musste.
Mhm.
Aber die Hostienbäckerei haben wir sehr gerne gemacht. Das war auch für uns eine sinnvolle Aufgabe. Nicht?
Mhm.
Aber leider ging es denn nicht mehr. In Drehbuch haben sie noch die Hostienbäckerei.
Wir sind so ein bisschen stecken geblieben im Jahr 1972, nämlich als Sie aus Argentinien zurückgekommen
sind. Ja, dann bin ich zum Mutterhaus nach Steil gekommen und habe zuerst den Gedanken gehabt, ich bleibe hier nur ein paar Monate, Wochen, Monate und dann gehe ich nach Amerika. Ich wollte immer noch gerne englische Sprache dann lernen.
Hm.
Und der Gedanke, der blieb auch. Und dann sagte mir wohl ein Priester, befassen Sie sich erst mal damit, dass Sie jetzt hier sind. Dann können Sie immer noch sehen, ob Sie gehen. Und die alte Generalin sagte, ja, das kann gut sein, dass Sie da noch hinkommen, aber warten Sie, bis Sie gefragt werden. Und nach Erst habe ich nichts gesagt, aber dann nach 2 Jahren hatten wir Generalkapitel und dann kam bei mir wieder ziemlich stark der Gedanke auf, entweder nach Amerika Englisch lernen oder wieder nach Argentinien. Und die Schwester von Argentinien, die da war, sagte, kommen Sie doch wieder mit. Und dann habe ich das der damaligen Generalobrin gesagt und die sagte, ich weiß, aber das wäre herzlos, wenn wir Sie jetzt wieder so weit wegschicken. Ihre Mutter, die wird das nicht verkraften können, wenn Sie jetzt wieder gehen. Ja. Und zweites Mal können wir Sie nicht holen. Und dann habe ich mich damit abgefunden und bin dann auch gerne in Europa gewesen. War dann 8 Jahre in Steyl.
Steyl ist in Niederlanden.
In Niederlande, ja. Das ist das Mutterhaus von 72 bis 80. Und dann haben sie mich nach Triburg gerufen, dann wurde ich da Oberin, da war ich 6 Jahre. Und nach den 6 Jahren war wieder Wechsel, dann bin ich wieder nach Steyl gekommen, wurde ich auch Oberin, aber ein bisschen krank erst, aber das gab sich dann. Und als die, dann haben sie gewechselt auf 8 Jahre, dann waren das 7 Jahre. Und dann kam ich nach hier, nach Berlin, aber nicht Oberin Assistentin war ich dann. Das war 12 Jahre, da war wieder Wechsel. Und dann wusste ich nicht, erst sollte ich noch wieder nach Argentinien, dann hätte ich was von Steyl. Dann habe ich gewartet und dann bin ich im Schuss doch nach Triburg gerufen worden. Da habe ich im Schreibzimmer geholfen, die Briefe der Leute beantworten, wo ich eben von sprach. Ja. Und das war da ziemlich viel vor Weihnachten so. Manchmal bis abends spät noch die Briefe der Leute beantwortet.
Und alles dann mit der Hand oder mit der Maschine?
Nein, erst immer Maschine und jetzt mit Computer machen wir das. Ne? Ja. Ja, und dann vor 8 Jahren haben sie mich dann wieder gegen alles erwarten. Ich hatte gedacht, jetzt bleibe ich bis zu meinem Lebensende in Triburg. Und dann kam das unerwartet, dass sie mich doch nach hier noch gerufen haben.
Sie waren schon mal in Berlin?
Ja, vorher 12,5 Jahre.
Sie waren
in Steyl war ich von 72 bis 80 und 80 bis 86 in Triburg und von 86 bis 93 Steyl und von 93 bis 2005 Berlin und von 2005 bis 2009, das waren 3,5 Jahre Triburg und jetzt bin ich wieder 8 Jahre hier.
Als Oberin?
Ja.
Was macht denn so eine Oberin in so einem Haus?
Ja, was macht die? Die hat einerseits verschiedene Aufgaben, erstmal für die Schwestern zu sorgen, alles zu leiten, persönlich zu sprechen mit den einzelnen Schwestern, die Arbeitseinteilung, das wird nicht jeden Tag neu gemacht, aber doch grundsätzlich überlegt, welche Schwestern sich für welche Arbeiten eignen oder wie es gebraucht wird, nicht? Manchmal hat man Schwestern, die können das und das gut, oder man hat für die Küche keine. Wenn keiner möchte, dann muss eine sich opfern, es muss ja eine da sein, nicht? Ja. Und so auch mit Schreibzimmer. Nicht jeder kann die Arbeit machen, da muss man schon ein bisschen vorgebildet sein oder gute Veranlagung haben. Vieles kann man lernen, wenn man lernwillig ist oder auch Begabung oder Veranlagung dafür hat, nicht? Ja. Und dann manches an schriftlichen Sachen, was gemacht werden muss für die Diözese oder für einen Orden. Und auch die geistliche Leitung, Gespräch mit Schwestern einzeln oder auch für die ganze Gemeinschaft, eine sogenannte Lesung oder Austausch, dass die Einzelnen sagen können, was sie möchten, wünschen und abstimmen. Dann sorgen, dass Priester kommt für Gottesdienst, für Vortrag, Heilige Messe, Vortrag, Beichte hören. Und Exerzitien.
Exerzitien machen Sie auch?
Ja, einmal im Jahr. Wenigstens 6 volle Tage, meist noch der Abend vorher und letzte Morgen dabei. Und ja, wenn Besucher kommen oder Leute, die ums Gebet bitten, mit denen sprechen. Nicht? Aber manchmal schicken auch andere Schwestern hin, je nachdem, wer es ist, was es ist. Ja, man hat genug zu tun, wenn je nachdem, wie groß auch die Gemeinschaft ist. Ja. Und etwas liegt es auch an den Schwestern. Manche, die haben Bedürfnis, mehr zu sprechen oder zu fragen. Und andere, die tun still ihre Arbeit. Oder man geht morgens durchs Haus zur Küche oder zum Nähzimmer. Nähzimmer nicht so oft, ist meist stille Schwestern, aber zur Küche, da gehe ich oft mehrere Male am Tag, entweder um zu fragen, wie es da geht oder wenn Besuch kommt oder irgendwas. Mhm. Aber die haben ganz gerne, wenn man da, und das ist auch sehr gut gelegen, wenn ich Wasser koche für einen Speisesaal, dann gucke ich immer da in die Küche auch eben rein und was sie machen. Oder die Schwester, die für einen Gesang sorgt, die kommt, was meinen sie, was sollen wir Sonntag Latein singen oder Deutsch oder was meinen sie? Ja. So, und dann die Kranken besuchen, das ist verschieden, wenn Schwester ganz zu Bett ist oder auch nach dem Krankenhausaufenthalt mehrere Wochen zu Bett, da geht meistens schon mehr Zeit drauf, weil die allein sind und auch Bedürfnisse haben, was zu erzählen oder zu fragen. Ne?
Ja, ja, klar.
Und ja, ich habe nebenbei auch die Pforte dann, ist sowieso schon der Tag mehr ausgefüllt, nicht? Aber das finde ich an sich sehr praktisch. Manches kann man gleich erledigen, wenn eine andere Schwester Pforte hat, dann muss sie erst nachfragen, dass sie schon, ja, oder auch manche an schriftlichen Sachen, was persönlich ein Teil wird vom Schreibzimmer beantwortet, aber vieles beantworte ich auch selbst. Ja. Je nachdem, wenn eine Oberin das gar nicht gut kann, dann kann sie eine andere Schwester bitten, nicht? Aber vieles ist schon gut, wenn man es selbst an Bischof, einen Kardinal, Weihnachten oder Weihbischof, ich schreibe das immer selbst, nicht?
Ja.
Denn ich finde es sehr persönlich, man kann persönlicher schreiben, wenn man selbst.
Was gibt es denn so für Verwaltungsaufgaben in so einem Anbetungskloster? Ich stelle mir das ziemlich, verwaltungslastig vor, wenn man so die Kleinigkeiten gar nicht so richtig selber machen kann. Also man immer einen Mittler braucht, wie Sie schon sagten, zum Einkaufen zum Beispiel.
Ja, das stimmt schon. Das, auch, dass man das der eine Person bittet, das zu kaufen und so weiter. Ne? Oder mit Krankenkasse, mit Rentensachen.
Ja, stimmt.
Das ist schon manches. Wir haben wohl da auch einen Herrn, der ehrenamtlich, da seine Frau war gestorben und der hat da furchtbar schwer dran getragen und dann hatte er sich dem Pfarrer angeboten, er könnte ehrenamtlich was machen, aber das war nicht so nötig damals in der Pfarrei und dann hat der Pfarrer gesagt, zu mir gesagt, wenn der Herr ihnen etwas helfen kann und der macht sowas, dass er mit zum Ausländerbüro gibt, wenn die indonesische Schwestern kommen, wir haben drei Schwestern, ne? dass er damit hinfährt oder vorher schon einen Termin macht oder Bürgeramt, wenn eine neue Schwester kommt. Das, wenn er es nicht, dann würden wir mitgehen, nicht? Und die Schwester Mechlitte sagt, ich bin früher immer mitgegangen zum Ausländerbüro oder nur heute ist da auch viel mehr überfüllt, als es früher war, nicht? Von da aus. Aber ja, ich meine, und dann müssen immer wieder Berichte geschrieben werden. Einmal an die Leitung unseres Ordens und dann auch Statistiken Anfang des Jahres an die Diözese.
Statistiken.
Wie viele Schwestern oder was für welche Arbeiten und zugekommen oder gestorben oder das muss, da gibt es mehr, als man so meint an
statistischen Sachen. Ja, deshalb frage ich.
Ja, doch, doch. Ich weiß nur, als ich von Stahl wegging, dass die Assistentin sagte, wenn diese andere Schwester jetzt hier oben wird, die braucht mehr Hilfe für Schreibarbeiten als sie. Ich hätte viel selbst gemacht und die brauchte mehr. Ne? Ja. Ja, die hat dann halt eine Schwester dabei genommen, die das gemacht hat. Ich habe sie mal ganz gerne auch zum Teil wenigstens selbst gemacht. Ne?
Ja. Und nun ist es so, dass viele Schwestern in Orden ganz andere Namen haben, als sie eigentlich haben. Wie kommt das denn? Auch bei Ihnen ist es ja so, dass Sie einen etwas anderen Namen haben.
Früher sagte man bei der Einkleidung nach einem Jahr, dann manche Orden haben das auf dem Boden lagen, das haben wir aber nicht. Aber so gleichsam, der alte Mensch muss sterben und ein neuer Mensch muss werden, gleichsam wie eine innere Umwandlung. Und das sollte durch den Namen angezeigt werden. Aber heute macht man es nicht mehr. Wer will, der kann einen eigenen Namen behalten. Vieles ist nach dem Konzil. Da hatten wir auch ein eigenes Generalkapitel 1969. Und da konnten wir auch manches schreiben, was wir anders haben wollten. Und da ist manches geändert worden. Auch das Gitter, da früher konnte man nur zwei Finger durchgeben. Das war so eng, ganz anderes Gitter.
Ja.
So mit Blumen, da konnte man nur zwei oder drei Finger. Ja. Das haben wir schon geändert. Ja, im Ganzen, auch die Tracht. Wir hatten früher so einen großen Kragen, der war immer schwer zu bügeln. Das ist Doch das ist manche. Heute ist es für uns schon so, also zum Beispiel, wir haben ja keinen Heimaturlaub und keine Ferien. Aber einmal im Monat haben wir da, als wir das geändert haben, einen freien Tag bekommen. Der ist nicht so frei, wie er sich anhört. Also die Gebetszeiten, die sind wie immer, aufstehen und so weiter, Offizium und die Mahlzeiten. Das ist aber wir haben, bei Tisch darf dann sprechen sein und an Arbeitszeit ungefähr eine Stunde. Die Arbeiten, die weitergehen müssen, Küche oder Sakristei oder Pforte, was weitergehen muss, ungefähr eine Stunde. Und das andere ist dann freie Zeit. Und deshalb, und das haben wir sehr gerne, dann können wir lesen oder Handarbeit machen oder musizieren, was die Einzelnen gerne haben.
Ja.
Und Freizeit ist für uns mehr an Freude als manches andere. Nicht? Statt Ferien, Urlaub haben wir so einen freien Tag im Monat. Nicht?
Ach, einen Tag im Monat bloß?
Im Monat, ja.
Aber das bedeutet dann ja auch, dass Sie gar nicht so diesen freien Sonntag haben.
Nein, ja, Sonntag, da ist auch so, dass man das Notwendigste an Arbeit macht und die andere Zeit, für gewöhnlich betet man da mehr und länger als sonst, nicht?
Das doch ist nicht so ganz frei.
Nein, so ganz frei, wie er sich anhört, ist er nicht. Oder dass man dann rausgehen könnte, im Garten kann man gehen, wenn man will. Das tun auch manche dann am freien Tag, dass sie draußen
sind. Also das darf man nur am freien Tag rein.
Nein, man kann auch, wir haben eine Stunde Gebetszeit für Rosenkranz, Kreuzweg, Lesung und Schriftlesung. Und den Rosenkranzen wird immer sehr empfohlen, draußen im Garten auf und ab gehen zu beten, dass man frische Luft hat. Und Kreuzweg kann man auch, den haben wir in der Wandelhalle, wo auch eben frische Luft ist. Nicht? Aber sonst, wenn richtig Arbeitszeit ist, wenn man nicht gerade im Garten arbeitet, dann kann man nicht einfach so draußen spazieren gehen. Das ist schon genau eingeteilt. Unsere Tagesordnung ist schon ziemlich stramm.
Wie viele Stunden am Tag arbeitet man denn hier?
Ja, alles was die Schelle zum allgemeinen Aufstehen morgens, die schellt um 5:05 Uhr. Und eine halbe Stunde später, 5:30 Uhr, fangen wir gemeinsam in der Kirche an mit dem Offizium. Und das dauert und dann wenig Kreator ungefähr bis 5:56 Uhr. Dann ist bis 7 Uhr Meditationszeit. Also da können Schwestern auch nach draußen gehen oder zum Zimmer oder in der Kirche bleiben. Das ist frei, wo sie beten möchten. Und dann 7 Uhr ist Eucharistiefeier, Heilige Messe. Und dann noch Danksagung, dann beten wir noch etwas vom Offizium, die Terz, die ist nicht lang. Und danach ist dann Frühstück. Und wenn wir damit fertig sind, ist es ungefähr 8:30 Uhr. Und dann fängt die Arbeitszeit an.
Haben Sie bis 8:30 Uhr schon mehr geschafft als ich bis 12?
Ja, dann fängt die Arbeitszeit an und die geht bis 11:40 Uhr. Aber die Anbetung geht ja immer weiter.
Ja.
Und die Schwestern, die in der Zeit Anbetung haben, die gehen dann, ja, ich gehe immer sofort nach dem Frühstück zur Anbetung. Und das ist wenigstens eine halbe Stunde am Tag. Manche haben auch zweimal eine halbe Stunde, aber das ist wenigste. Und danach gehen sie dann auch zur Arbeit oder die mittendrin um 10 Uhr haben. Die gehen dann vom Schreibzimmer weg oder wo sie auch arbeiten zur Anbetung, nachher wieder an die Arbeit. Und dann 11:40 Uhr schellt es für alle zum Offizium. Und dann kommen noch gesprochene Gebete. Das erste ist gesungen, das andere gesprochen. Und das ist ungefähr bis 11:55 Uhr. Dann ist Mittagessen. Da ist dreimal in der Woche Mittag Schweigen. Montags, Mittwochs und Freitags wird gelesen, ist kein Sprechen. Und dann,
was heißt gelesen?
Wir lesen aus einem Buch vor. Mittags und abends meistens eine Biografie oder mehr interessantes Buch. Und morgens beim Frühstück ist für gewöhnlich kein Sprechen, mehr aszetisches Buch über Gebet oder ja, wir suchen schon vorher aus, dass es etwas ist, was auch anspricht, wo Schwestern gerne zuhören. Ne? Und die anderen Tage ist Mittagssprechen, sonntags, Dienstag, Donnerstag und samstags mittags, da ist Sprechen. Dann ist nur eine kurze Schriftlesung und dann sagen wir Gott, Heiliger Geist und dann kann gesprochen werden. Und danach ist noch mal kurzes Chorgebet in der Kirche. Und dann, wenn wir mit fertig sind, ist es so kurz vor eins. Je nachdem, ob bei Tisch sprechen war, dann ist es 5 Minuten später. Und sonst ist ungefähr 1 Uhr. Und dann ist von 1 bis 2 ist eine Freistunde. Das war auch was damals eingeführt wurde. Das war früher nicht. Von 1 bis 2 die Freistunde. Und da können die Schwestern machen, was sie möchten, wer gern rausgehen will oder beten oder musizieren oder Handarbeit. Aber manche, die ruhen auch aus, weil sie von der Nachtanbetung doch ziemlich müde sind.
Ja.
Um 2 Uhr schellt es dann wieder. Dann ist von 2 bis 3 Arbeitszeit. Oder wir haben ja diese Stunde Gebetszeit, Rosenkranz, Kreuzweg, Lesung, Schriftlesung. Die kann man halten, wann man möchte, entweder von 2 bis 3 oder nach dem Offizium. Um 3 Uhr, wer möchte, kann eine Tasse Kaffee nehmen und ein Stückchen Brot essen, Marmelade, ist freigestellt. Die meisten kommen nicht, weil sie die Zeit nicht nehmen wollen. Aber wer will, der kann da kommen und dann darf auch ein bisschen Unterhaltung sein. Dann ist das Chorgebet wieder vom 15:45 bis 15:40, 15:45. Mhm. Und danach ist an manchen Tagen ist Vortrag vom Priester oder Gesangsstunde. Gestern war Gesangsstunde. Oder wenn wir gemeinschaftliche Lesungen haben oder Besprechungen, das ist dann fast immer 15:45, je nachdem, eine halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem. Und wenn das nicht ist, dann ist wieder Arbeitszeit. Mhm. Von 15:45 bis 17:50, 17:58, da schellt es für die Vesper, für alle Schwestern gemeinsam in der Kirche. Und danach ist Abendessen. Da ist für gewöhnlich kein Sprechen, nur wenn eine Schwester Namenstag hat oder wenn irgendwas Besonderes ist, dann nicht sprechen. Mhm. Oder dann lesen wir wieder das Buch, was wir mittags lesen. Oder wir hören Musik. Wir hören auch schon mal von Mozart, Haydn oder jetzt die Halleluja von Händel. Vorige Woche haben wir das gehört, da habe ich sehr gerne Musik. Und danach ist es ungefähr 7 Uhr und dann ist Sprechen. Dann sollen auch alle kommen von 7, ungefähr 5 nach 7 bis 7:45. Mhm. Sollen alle kommen, sich unterhalten und da geht es meist auch lustig zu.
Was heißt denn, es geht lustig zu?
Ja, oh ja, gestern auch. Ich habe einen schönen Witz gelesen, den hat sie vorgelesen. Ich sage, lesen Sie. Sie können. Nein, ich sage, Sie. Die indonesische Schwester kann schon ganz schön lesen. Und dann freuen sich alle, doch, da sind sie im Allgemeinen munter dabei. Wenn denn einer ernst ist, das ist kein gutes Zeichen, denn irgendwas stimmt nicht. Aber für gewöhnlich sind sie da alle ganz froh bei. Ne?
Also, das ist ja hier kein Schweigkloster, aber Stille und Schweigen ist schon auch ein wichtiger Teil.
Ja, doch, bei der Arbeit soll nur das Notwendige besprochen werden. Das Notwendige von der Arbeit darf gesagt werden oder auch ein freundliches Wort. Wenn man wirklich einen Eindruck hat, die Schwester sieht ernst aus oder die ist am Tag vorher gefallen, hat was mit dem Knie, dann kann man ohne weiteres die Schwester ansprechen, nicht? Das ist auch Aufgabe der Oberin, mit den Einzelnen zu sprechen und zu sehen, wie geht es. Oder ist die Arbeit gut, ist es zu viel oder muss was gewechselt werden? Das ist eine sehr wichtige Aufgabe für die Oberin, dass sie einen Blick hat für die Einzelnen und auch wieder für das Ganze. Nicht? Muss alles weitergehen und doch dürfen nicht überfordert sein.
Warum spielt die Stille so einen großen, warum ist die Stille so wichtig?
Das ist, damit wir uns mehr auf das Gebet, auf Gott konzentrieren können. Wir kommen denn aus der Stille und gehen wieder in die Stille. Wenn man viel gesprochen hat oder gehört oder gelesen hat, das lenkt irgendwie ab. Nicht, dass das schlecht wäre, aber die Stille soll uns mehr besser präparieren fürs Gebet, dass man gesammelter ist. Mhm. Man sagt ja auch, wenn Kinder viel Fernsehen sehen, dass die gar nicht so konzentrationsfähig sind, als wenn sie ja weniger sehen und dass sie irgendwie, dass ich, und bei uns geht auch alles tiefer, eben weil wir wenig Ablenkung von außen haben. Das Schöne geht tiefer, aber wenn man mal Sorgen hätte oder Schmerzen, das geht auch für gewöhnlich tiefer. Mhm. Unsere Jugendschwester nahm immer noch Deutschunterricht jeden Nachmittag, eine halbe Stunde. Die geht schon länger da, sie brauchen nicht mehr, aber sonst. Die haben ja viel Deutschunterricht gehabt und haben es aber auch ganz schön gelernt. Da sind wir froh drum.
Würden Sie sagen, dass Berlin so ein großartiger Ort für die steile Anbetungsschwestern ist?
Doch, das ist schon. Wir haben ja, das jahrelang ging es immer wieder drum, wenn nicht mehr eintreten, dann müssen wir ein Haus schließen, Driburg oder Berlin. Mhm. Und weil Driburg größer ist, das ganze Gelände, das Haus und Sitz vom Generalrat, sah es immer danach aus, also Berlin muss geschlossen werden, Driburg bleibt. Mhm. Und als voriges Jahr im April unsere Generaloberin anrief und sagte, wir kommen, ganze Generalrat, alle drei, sind wichtige Entscheidungen zu treffen, dann dachte ich, ja, jetzt kommt es, dass wir doch schließen müssen. Und dann sagt sie, brauchen keine Angst haben, Berlin bleibt. Ich sage, was? Ich war ganz erstaunt. Ja, Berlin bleibt, Driburg muss geschlossen werden. Ja. Und das war wie eine Bombe. Das ging gleich durch die Zeitungen. Der Generalrat wollte noch gar nicht in Driburg bekannt geben. Und die haben das sofort weitergeleitet nach Frankfurt. Und das stand schon bei uns zu Hause in der Zeitung. Mein Bruder hat es gelesen. Ja. Driburg wird geschlossen. Und die Leute waren so traurig bis heute. Aber es wird kommen, aber es zieht sich noch ein bisschen hin. Und dann der Erzbischof ist gekommen, Weihbischof Weider und Weihbischof Heinrich. Mhm. Und wir haben das groß gefeiert voriges Jahr, dass Berlin, weil die Generalin auch hier war, ja, dass Berlin bestehen bleibt. Und der Chor, Orchester von drüben, das war herrlich. Die haben wunderbar gesungen, gespielt. Also das war gerade im Juni, jetzt vor einem Jahr, 15. Juni voriges Jahr. Mhm. Und es bleibt auch dabei, weil sie sagen, Berlin ist so ein wichtiger Ort. Da ist gut, wenn das Anbetungskloster bestehen bleibt. Und auch so die einfachen Leute, diese Tage kam eine Frau, sie beten für uns alle, gut, dass sie in Berlin bleiben. Aber in Driburg die Leute auch, liebe Schwestern, bleiben Sie bei uns, Sie dürfen nicht gehen.
Ja. Natürlich, was es einen freut, ist des anderen Leid,
ja,
nicht?
Ja.
Ja, klar.
Ich weiß nicht, ich habe damals die Briefe beantwortet, da waren die Patres gegangen, jetzt bleiben Sie wenigstens, die Patres sind gegangen, bleiben Sie, ne? Dann, ja. Es wird kommen, aber noch nicht in diesem Jahr. Also es zieht sich noch etwas hin.
Also wird in den nächsten Jahren hier auch die Schwesternschaft erhöht werden?
Ja, dann kommen von dort Schwestern nach hier, ja.
Das ist doch auch eigentlich eine gute Nachricht.
Ja, das ist eine gute Nachricht für ihr Wohl, obwohl es uns sehr leid tut, wenn es da geschlossen wird. Das Einzige wäre, dass wieder mehr eintreten, dass man doch noch halten könnte. Nur im Augenblick, wir haben hier eine Postulantin aus Freiburg, ist die. Die ist jetzt im Oktober, werden es 2 Jahre, dass sie hier ist. Mhm. Ja, aber es müssten viel mehr sein. Ne?
Aber wie immer in der katholischen Kirche, es geht sehr international zu.
Ja, das geht es. Und das hat auch viele Vorteile. Das, ja. Also ich denke immer, unsere jungen Schwestern, da von Indonesien, noch ganz andere Welt. Aber also im Ganzen, ich freue mich, dass es so harmonisch geht. Natürlich, ich sage immer, wo Menschen sind, da menschelt es. Das kann naja. Immer mal Missverständnisse geben. Der eine meint, da ist was und es ist gar, oft ist es gar nichts, nicht? Aber das, ich sage mal, das ist auch normal. Aber im Ganzen bin ich froh, dass das so gut harmoniert, ne? Die Jüngsten mit den Älteren und alles suchen, den anderen zu helfen. Und das ist schon was Schönes.
Was bedeutet es für Sie, Schwester? Was bedeutet es für Sie, Nonne zu sein?
Ja, das ist einfach das, dass ich die Gelübde lebe, Armut, Keuschheit, Gehorsam, dadurch gewisse Einschränkungen. Da, wenn ich ins Kloster gehe, kann ich nicht heiraten. Nicht? Mhm. Dann, dass man den Beruf ausübt. Vielleicht hätte ich lieber noch was anderes studiert. Ich hätte sehr gerne noch weiter studiert. Aber als ich dachte, ja, du wirst Anbetungsschwester, dann ist das vorbei. Mhm. Irgendwie doch ein Verzicht. Man muss sich entscheiden. Dann das Gebet an erster Stelle steht vor allem für uns als Anbetungsschwestern. Und also an erster Stelle würde ich sagen, steht Gott in unserem Leben, nicht? Und in der Ehe ist es anders und draußen in der Welt ist auch manches anders.
Ja.
Aber wir haben uns entschieden und dass man dann auch ganz das liebt, wo man sich einmal für entschieden hat, würde ich sagen.
Und würden Sie es wieder tun?
Ja, ich würde es wieder tun. Es war nicht alles leicht, aber ich würde es wieder tun.
Würden Sie auch wieder in diesen Orden eintreten?
Ja, auch wieder, ja. Ich habe manchmal gedacht, ich kenne viele von den Missionsschwestern eben, weil ich da ja 3 Jahre, im ganzen 4 Jahre war. Mhm. Und wir haben es auch sehr gut verstanden voriges Jahr, als wir einmal in einem von den Klöstern zu Besuch sein durften. Das war der internationale Oberin-Treffen. Mhm. Und weil wir da auf dem Weg waren, wo unsere Gründerin geboren war, und dann durften wir auch da Halt machen, Mittagessen nehmen bei den Missionsschwestern. Und dann habe ich mich gewundert, wie viele mich kannten und riefen und Toni, Toni. Und die anderen Schwestern, die guckten alle und die Tage drauf auch. Und dann dachte ich, du liebe Zeit, ja, da und da, wir waren doch zusammen. Manchmal, da sind 50 Jahre zwischen, ne, drüben. Und mehr als 50. Dann irgendwie, ja, ich habe gedacht, meine, ist doch viel hängen geblieben. Und ich war eigentlich froh. Dann habe ich nur gedacht, die sind glücklich in ihrem Beruf, aber ich bin doch dankbar, dass ich hier eingetreten bin. Manche ist es bei uns strenger, da hätte ich weiter studieren können. Im Anfang habe ich das wohl gespürt, da habe ich immer gedacht, oh, ich möchte noch gern studieren. Ne? Mhm. Dann habe ich auch privat noch viel gelesen. Und eine Missionsschwester, die gab mir eine dicke Mappe von der Psychologie, was die durchgenommen hatten. Das habe ich alles allein durchgeackert. Ja. Und aber nachher, je mehr ich reinkam, umso weniger machte mir das aus, dass ich nicht mehr studieren konnte. Am Anfang wohl. Immer wieder, auch im Traum kam das noch wieder, dass ich noch gern studieren wollte. Mhm. Aber dann kam ich immer mehr in die Schreibzimmerarbeit oder in das Gebetsleben, überhaupt in unser Leben rein. Und dann war ich so zufrieden, dass ich das nicht als Mangel empfunden habe, dass ich da geblieben war. Nicht?
Wie lange braucht man denn, um von der weltlichen Welt, sage ich mal, in diese Entweltlichung des Monasteriums zu kommen?
Ja, es ist schon eine große Umstellung. Unsere oberste Leitung vom Orden, die Generalleitung, die sagen, der Unterschied heute so groß, die brauchen schon mal 1 Jahr mehr als früher. Wir hatten 1 Jahr die erste Vorbereitung und dann 2 Jahre Noviziat. Jetzt seit ungefähr 8, 9 Jahren haben sie gesagt, nein, der Unterschied ist so groß und die haben auch nicht die Voraussetzungen, auch über das religiöse Wissen ist nicht mehr so wie früher. Da muss gleich 1 Jahr vorausgehen. Also das ist, ja, ich weiß nicht, für mich war einerseits groß, ich weiß, als ich ins Kloster gehen wollte, dann sagte unser Pfarrer, wie ist denn? Dann habe ich so ein bisschen erzählt. Dann sagte er, oh, das ist aber eine große Umstellung für dich, so jetzt frei und dann Kloster, eins nach dem anderen. Das stimmt, aber ich weiß nicht, ich habe es nicht so schwer empfunden. Es kann sein, dass manche mehr. Und wie gesagt, heute ist es schon, wir hatten im Ganzen 8 Jahre vom Eintritt bis zum ewigen Gelübden und heute sind es mindestens 9. Man kann immer noch verlängert werden, nicht? Wenn Zweifel da sind von der Schwester oder von den Obern, dann kann es noch verlängert werden. Aber dann muss entschieden werden. Entweder man bleibt oder man geht wieder, nicht?
Ja.
Aber wie gesagt, im Augenblick sind nicht so viele, die kommen, in Übersee noch mehr als hier, obwohl da könnte auch mehr sein.
Nur hat ja Ihre Familie ein ganz anderes Leben gehabt und Ihre Verwandtschaft natürlich auch. Sie haben erzählt, Sie haben 2 Brüder und die haben wahrscheinlich ja auch eine Familie gegründet.
Ja, ja.
Können die das so nachvollziehen, vielleicht auch die Kinder, also ihre...
Es ist verschieden. Zuerst ist es fremd für die, nicht? Wie gesagt, Gitter und dann nicht mehr nach Hause. Zuerst finden sie das fremd und meine Mutter auch. Aber später, dann kommen die so gerne, irgendwie wissen sie, das ist so. Und ich sage immer, wenn die Schwester im Kloster glücklich ist, dann sind auch die Eltern zufrieden. Selbst wenn die ersten, wir haben verschiedene Schwestern, wo die Eltern ganz dagegen waren. Mhm. Die haben einen Brief zurückgelassen, ich bin eingetreten und die haben Jahre keinen Besuch bekommen.
Ja.
Dann hat die Leiterin gesagt, ist das nicht schwer, die anderen Schwestern bekommen Besuch. Und heute Einkleidung. Nein, ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Es macht mir nichts aus. Mhm. Und dann nach vielen Jahren kamen die und waren ganz erstaunt, dass die Tochter so glücklich war. Und dann war es gut. Dann kamen sie gern und kamen oft, so oft wie sie eben konnten, 2 bis 3 Mal im Jahr. Aber das Entscheidende ist, dass die merken, die Schwester ist glücklich im Kloster.
Ja, klar.
Dann sind die zufrieden. Aber wenn sie merken, die Schwester ist doch gedrückt oder fühlt sich nicht so wohl, dann machen sie sich Sorgen. Das ist ganz, ganz sicher so.
Ja. Haben Sie noch Kontakt zu alten Schulfreunden oder auch zu entfernteren Verwandten vielleicht?
Ja, wenn die von sich aus schreiben, dann ab und zu. Es heißt bei uns, wir einerseits müssen wir darauf achten, unser kontemplatives Leben, dass wir nicht zu viel Kontakte haben, aber andererseits auch auf die Liebe achten, wenn man dadurch einen Menschen Mut machen kann oder Freude machen kann. Oder wenn die etwas geschickt haben, dass man sich bedankt, dann kann man schon. Aber nicht zu viel, da soll nicht geschrieben werden. Dies Persönliche. Schreibzimmer ist was anderes, nicht? Das ist dann vom Kloster aus. Doch, da habe ich schon. Die mit mir auf der Handelsschule waren, da sind einige sehr treu. Jetzt auch noch wieder jetzt zum Pfingsten geschrieben, gratuliert hatte und zum früheren Namenstag. Antonius, 13. Juni im Voraus schon gratuliert und dann 20 Euro geschickt. Das ist, etwas darf schon sein, nur es darf nicht zu viel. Denn die Briefe müssen in der Freizeit geschrieben werden oder sonntags geschrieben werden. Und der Sonntag ist auch immer ziemlich kurz und schnell um.
Ja, ja. Sie haben vorhin erzählt, dass es auch mal so ein bisschen lustiger zugehen kann.
Ja.
Holt man sich dann vielleicht auch mal so ein paar weltliche Genüsse, vielleicht auch zu Feiertagen rein, vielleicht mal, ja, vielleicht so ein Fässchen Wein?
Ja, wir bekommen schon mal geschenkt, also kaufen würden wir es bestimmt nicht. Wir kriegen schon mal geschenkt, aber das ist auch wirklich nur an höchsten Feiertagen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten.
Oder vielleicht auch mal so ein paar Pralinen oder
ja, ich
so
meine,
Sachen, die das
ja,
Leben versüßen.
Doch, wenn so Feiertage sind, dann mache ich so kleine Schälchen fertig für jede Schwester, erzähle ich ab und das ist auch eine kleine Aufgabe, die ich nebenbei habe. Das darf schon sein, wenn so besondere Feste sind. Mhm. Denn das alle gleich haben. Und manche bekommen von Verwandten geschenkt oder auch von Wohltätern nicht. Kaufen würden wir es nicht. Aber wenn es geschenkt wird, dann freue ich mich, wenn die Schwestern auch was hinstellen kann.
Oder es wird dann auch schwesterlich geteilt.
Ja, das wird dann schwesterlich geteilt. Ja. Und die rechnen dann auch, die meisten rechnen mit, wenn sie es selbst auch bekommen, dass sie die sagen, das ist aber nur für dich. Aber dann, für gewöhnlich sagen sie denn, dann nehmen sie nur für alle was.
Natürlich. Und so ein typischer Sonntag, den gibt es ja hier anscheinend gar nicht. Nun kennt man das ja, dass man sonntags sich vielleicht den Sonntagsbraten macht und dann mit der Familie zusammensitzt und dann da fürstlich speist, vielleicht auch Freunde einlädt. Das gibt es ja dann hier auch gar nicht.
Ja, ich meine, für Sonntag, die Küchenschwester, die sorgt schon, dass sie da etwas besonderes Fleisch hat oder so, je nachdem, was wir bekommen. Ne? Aber da ist schon ein Unterschied mit Werktag oder Fasttag. Fasttage haben wir nicht viel, aber wenn Fasttag ist, dann merkt man schon einen Unterschied. Ne? Doch etwas, die Feiertage werden schon insofern ausgezeichnet und der Sonntag auch. Dass ich sehr gerne hier bin, kann ich wohl ehrlich sagen. Ne?
Ja.
Und jetzt bleibe ich auch noch, so Gott will, hier.
Danke, Schwester Mechthildis vom Andachts- und Anbetungskloster St. Gabriel in Neuwestend, Berlin. Das war Gesichter und Geschichten für diesmal. Und bleibt doch einfach mit dran und wir schauen beim nächsten Mal, wer da wieder so dazukommen wird. Bis zum nächsten Mal.
Ja.